Und zwar die Rede eben von Selbstbestimmung. Und das impliziert eben, dass man in Bezug auf sich selbst und andere so vorgeht, dass man Nutzen für alle Wesen entwickelt, also alle Wesen, man selbst und andere. Das heißt, dass man eine Motivation entwickelt, den Wesen helfen zu wollen, nämlich die zahllosen Wesen, die in Samsara, dem Daseinskreislauf, gefangen sind, um sie hin zum Erwachen zu leiten. Und das ist das eben, was gemeint ist mit dem Entwickeln von Bodhicitta, dem Entwickeln des Bodhisattva-Verhaltens. Um nochmal zurückzukommen auf die letzte Frage vom Morgen. Wenn wir uns anschauen, eben die verschiedenen Buddhas, Bodhisattvas, oder wenn wir dann eben sprechen davon im Vajrayana von den Yidam, Gottheiten, die man dann zum Praktizieren sich an sie wendet, da gibt es einfach verschiedene Wesen ursprünglich. Also wenn der Weg begangen wird, beschritten wird am Anfang, dann haben wir hier einfach verschiedene Wesen, die dann zu bestimmten Zeiten den Weg entsprechend praktiziert haben. Wenn wir uns das anschauen, im Fall von Shinrezi, eben ein Praktizierender, der ursprünglich dann den Weg so begangen hat, dass er hier mit einer Haltung weder an Namen, an denen, die einem nahestehen oder fernstehen, festzuhalten oder Ablehnung gegenüber ihnen zu haben, dann Mitgefühl für alle Wesen entwickelt hat. Hier besonders den Nachdruck auf das Entwickeln von Mitgefühl für die Wesen gelegt hat und eben entsprechend den Weg praktiziert hat, verbunden mit Wunschgebeten, mit Wegen des Strebens, also die ganze Praxis im Prinzip ausgerichtet hin in das, auf das Entwickeln von Mitgefühl für alle Wesen. Es ist dann nicht so, dass Avalokiteshvara Shinrezi hier nicht sich in allen Wissensgebieten auskennen würde, aber der besondere Schwerpunkt, der in der Praxis dann von diesem Individuum gelegt wurde, war eben das Entwickeln von Mitgefühl und dementsprechend hier auch diese besondere Qualität von Mitgefühl, die mit Shinrezi verbunden wird. Wenn wir uns den Praktizierenden anschauen, der dann später eben zu Manjushri, dem Bodhisattva Manjushri wurde, da war eben der besondere Schwerpunkt darauf, die Unwissenheit ausräumen zu können. Und da wurden eben entsprechende Handlungen gesetzt in Verbindung damit, Wunschgebete praktiziert, um in die Lage zu kommen, Unwissenheit ausräumen zu können. Das heißt, da wurde der Weg praktiziert, verbunden mit dieser Ausrichtung. Und genauso dann Bodhisattva Tara, die frühere Bodhisattva Tara, die dann eben praktiziert hat, um Angst und Leid von den Wesen zu entfernen, hier die Wesen zu schützen zu können vor Leid und Formen von Angst mit und entsprechend dann den Weg so praktiziert hat, verbunden mit den entsprechenden Wegen des Strebens. Oder andere Buddhas, Bodhisattvas, wie zum Beispiel Dorje Sempa, hier die besondere Ausrichtung, eben die negativen Eindrücke der Wesen bereinigen zu können. Oder bei Sanji Menla, bei Shatra Guru, dem Medizinbuddha, die Ausrichtung hier, eben die Krankheiten der Wesen zu entfernen. Das heißt, jeder Praktizierende hier hatte da eben bestimmte Ausrichtungen, eine bestimmte auch Verbindlichkeit, wo er sich festgelegt hat, etwas zu erreichen und damit seine ganze Praxis dementsprechend orientiert hat. Und so sind hier eben bestimmte Fähigkeiten verbunden, einfach mit bestimmten Buddhas, Bodhisattvas. Und dann gibt es eben auch noch so große Yidams, große Meditationsgottheiten wie Chakrasamvara, Kalachakra, Hevajra. Bei denen verhält es sich wieder ein bisschen anders. Das findet man eben entsprechend in der jeweiligen Geschichte beschrieben. Da gibt es eben dann zum Beispiel Situationen, wo in Indien man bestimmte Praktiken hatte, wie auf den Gott Ishvara, wo damit eben eine bestimmte Praxis verbunden war, dass man hier tatsächlich die Tradition hatte, um Ishvara zu gefallen, dass hier Menschenleben geopfert wurden, dass da bestimmte Menschen lebend geopfert wurden. Und dementsprechend dann der Buddha hier eine besondere Methode gesucht hat, um diese Praxis zu beenden und hier sich eben selbst in der Form von Chakrasamvara manifestiert hat, der dann eben die Gottheit Ishvara zähmte, besiegte. Und das ist dann in dem Fall eben eine Sambhogakaya-Manifestation des Buddha. Das heißt, der Buddha manifestiert sich in dieser Form. Da ist jetzt kein Wesen, das den Weg entsprechend gegangen ist, sondern es ist Buddha Shakyamuni, der sich in dieser Form als Ausdruck eben seiner reinen Weisheit dort manifestiert. Ebenso findet man das Gleiche bei im Zusammenhang mit Kala Chakra, wo der Buddha sich eben dann in Südindien dem König Suchindra von Shambhala manifestierte an einer bestimmten Stupa, der Paltenjepung Stupa, und dort dann eben bestimmte Dinge lehrte, wie zum Beispiel in dieser Sambhogakaya-Form dann verschiedene Lehren darlegte, wie zum Beispiel Astrologie, dann eben Sternenkunde und diese Dinge, mit denen eben hier auch Divinationen erstellt werden können. Dann lehrte er eben dort auch Systeme in Bezug auf die inneren Energiekanäle und die Winde, die sich daran bewegen, also Prana, Nadi und Bindu, also bestimmte Yoga-Praktiken in diesem Zusammenhang. Auch verschiedene Methoden, wie man eben die verschiedenen begrifflichen Vorgänge im Geist zähmen kann, wurden auch hier verschiedene Methoden gelehrt. Dabei handelt es sich eben auch wieder um eine Sambhogakaya-Manifestation des Buddha, in der dieser sich dort zeigte. Und auch beim Berg Kailash, der wird eben aus der Sicht der Hindus als die Verweilstätte vom Gott Ishvara betrachtet. Und aus buddhistischer Sicht wird es eben so beschrieben, auch bei Milarepa und bei Mapa, als eben die Stelle, der Sitz von Chakrasamvara, auch hier wieder eine reine Erscheinung des Buddha, die sich hier manifestiert hat eben. Und dementsprechend ist dieser Berg eben auch heilig für sowohl die Buddhisten als die Hinduisten. Einerseits eben als Verweilstätte von Ishvara, andererseits als Verweilstätte von Chakrasamvara. Und in dieser Weise gibt es dort eben eine Manifestation des Sambhogakayas. Jetzt natürlich, wenn man dorthin geht, ist es nicht automatisch gegeben, dass jeder das so wahrnimmt. Also wenn wir dorthin gehen, werden wir das nicht unbedingt als das reine Land von Chakrasamvara erleben oder Chakrasamvara begegnen. Das ist keine Manifestation, die für alle Wesen wahrnehmbar ist. Es ist so, dass das eben abhängt von Ansammlungen von Verdienst, von entsprechenden Karma, das angesammelt wird, ob man eben in der Lage sein wird, das direkt zu sehen oder nicht. Und auch früher zur Lebenszeit des Buddhas, wenn wir jetzt uns das Hevajra-Tantra und dessen Entstehung anschauen oder der Gottheit Hevajra, dann war da eben zu der Zeit, als der Buddha lebte, gab es eben auch einen König in Odiana, dem heutigen Pakistan, der dort eben dem Buddha zugewandt war und zu ihm betete und eben den Wunsch hatte, Dharma-Belehrungen zu erhalten, aber in einer Form, bei der es eben möglich sein würde, Samsara nicht hinter sich zu lassen, bei der es nicht notwendig wäre, leidbringende Geistestrübungen völlig aufzugeben, sondern sie zum Weg zu machen, sie als eben Hilfsmittel für den Weg zu verwenden, so wie gestern erwähnt wurde, auch diese dritte Ebene von Praxis, also wo man nicht die leidbringenden Geistestrübungen aufgibt, sondern man verwendet sie als Hilfsmittel für den Weg, und der entsprechende Belehrungen wurden dann eben dort von dem Buddha in der Form von Hevajra, dem König und entsprechenden Arhats, gegeben, die dort zugegen waren. Das sind hier eben auch Belehrungen, wo es dann auch verschieden wieder auch mit im Zusammenhang mit den Energiebahnen und mit den Energiezentren im Körper Erklärungen gegeben wurden und auch bestimmte Erklärungen, die dann nicht unbedingt möglich waren, sie in der Form eines Mönchs zu geben. Der Buddha war ja Mönch und dementsprechend eingeschränkt auch in bestimmten Praktiken, die dort gelehrt wurden, und dementsprechend war es dann einfach dann die Form von Hevajra, die der Buddha wählte, um dort diese entsprechenden Erklärungen zu geben. Dann entsprechend gibt es auch die Gottheit Yamantaka. Hier, wenn wir das uns anschauen, Gottheit Yamantaka ist eben verbunden mit Manjushri. Manjushri, so die meisten Darstellungen, die wir da kennen, sind eben friedvolle Formen von Manjushri, entweder als Bodhisattva oder als Yidam. Und hier die Darstellung von Manjushri in diesem Zusammenhang ist eben eine sogenannte zornvolle Darstellung von Manjushri, ist eben entsprechend Yamantaka. Das ist eine Sambhogakaya-Manifestation, die darauf abzielt, Wesen zu zähmen, deren Hauptproblem Ärger oder Zorn ist, und entsprechend bei solchen Wesen ist es schwierig, hier diesem Problem mit friedvollen Methoden beizukommen. Das Gegenmittel hier sind eben dann zornvolle Methoden, bei denen man sich in dieser Form manifestiert, und Yamantaka ist hier eben diese Sambhogakaya-Form, die der Buddha gewählt hat, aber dem Wesen nach, die Manjushri gewählt hat, für diese Form der Erscheinung, dem Wesen nach ist Yamantaka untrennbar von Manjushri, nur die Erscheinungsform ist ja eben eine andere. Was auch zu der Erscheinung zu erwähnen ist, da gibt es eben auch das Horn von einem Wasserbüffel bei dieser Darstellung von Yamantaka. Und das ist eben, da geht es nicht darum, dass man hier irgendwelche Tierhörner bei sich visualisiert und da zum Wasserbüffel wird. Das sind einfach Darstellungen, die bestimmte Sachen symbolisieren und hier die eben die Ursache, die für Zorn, für das auch in Zorn, die grundlegende Ursache, die allen Emotionen zugrunde liegt, eben auch dem Zorn, hier die Verblendung wird eben symbolisiert in Form des Wasserbüffelhorns. Und auch was Avalokiteshvara angeht, da gibt es eben ganz unterschiedliche Erscheinungsformen, unterschiedliche Formen als als Sambhogakaya-Form, als Nemanakaya-Form. Und hier gibt es zum Beispiel die Darstellung von Avalokiteshvara, die ihr alle kennt, mit vier Armen. Es gibt sie auch mit zwei Armen. Es gibt den tausendarmigen Shinrisi. Es gibt Gyalpa Gyamtso, also die Darstellung von Shinrisi als Gyalpa Gyamtso. Hier gibt es einfach ganz unterschiedliche Formen. Warum erklärt Treho Lama das Ganze? Nun, einfach um darauf zurückzukommen, es wurde ja erwähnt, dass jeder Buddha eine bestimmte Aktivität hat, die mit ihm eben verbunden wird, individuell. Und hier, um klarzumachen, wie das zu verstehen ist. Es ist nicht so wie bei uns in der Welt, dass man irgendwie ein Spezialist ist auf irgendeinem Gebiet, dass man jetzt zum Beispiel sich mit Holzarbeiten gut auskennt und dann in anderen Bereichen jetzt vielleicht da nicht so gut ist. Also dass man irgendwie ein Spezialgebiet hat, wo man sich auskennt und alles andere kann man nicht. Das ist bei den Buddhas nicht so. Die Buddhas sind gleich dahingehend, dass sie allesamt Mitgefühl und Leerheit verwirklicht haben gleichermaßen. Aber hier die Besonderheit liegt einfach damit verbunden, mit der entsprechenden Ausrichtung, mit der sie praktiziert haben. Dieses im Prinzip, diese Verbundenheit mit einer bestimmten Praxis, mit der sie ihren ganzen Weg verknüpft haben, die dazu führt, dass sie hier eine ganz besondere, segensreiche Unterstützung in einem bestimmten Bereich einfach bieten. Am Beispiel jetzt eben von Shinrisi bedeutet das, dass hier der Praktizierende eben Kalpas hindurch praktiziert hat mit einer Ausrichtung, bei der sich ausgerichtet hat, Mitgefühl zu entwickeln und allen Wesen helfen zu mögen dadurch. Helfen zu können dadurch. Das war also hier diese Ausrichtung, diese Verpflichtung, die der Bodhisattva eingegangen ist, dahin zu wirken. Und natürlich, der Bodhisattva Shinrisi hat dies dann auch verwirklicht, hat Mitgefühl verwirklicht. Und als er dann eben die Bodhisattva-Stufen durchlaufen ist, bis hin zur 10. Stufe, hat er dann eben von allen Buddhas die entsprechende Ermächtigung, die genannt wird, der Lichtstrahlen erhalten, die mit der eben die Buddha ihn quasi erklärt haben zum Herr des Mitgefühls, beziehungsweise demjenigen, der die Fähigkeit hat, die mit Mitgefühl einhergeht, wo die entsprechende Qualität von im Rahmen dieser Ermächtigung segensreiche Unterstützung zukommen zu lassen durch Mitgefühl vermittelt wurde. Das kann man sich so vorstellen, es gibt eben bei den verschiedenen Buddhas diese Ermächtigungen. Wir kennen das zum Beispiel von Karmapa, eben bei dem dann die Dakinis ihm die schwarze Krone überreicht haben, als Ausdruck dessen, dass er jetzt die Verkörperung des Mitgefühls, der Aktivität aller Buddhas ist. Oder der historische Buddha dann Maitreya entsprechend Ermächtigungen erteilt hat und dass er eben der zukünftige Buddha sein wird. Oder auch die entsprechenden Ermächtigungen der fünf Buddha-Familien, die wir auch im Rahmen unserer Praktiken durchlaufen, wo wir eben dann hier die verschiedenen Aktivitäten der fünf Zentren dann dadurch in der Praxis erhalten. Oder im Zusammenhang mit Tara die Ermächtigung der Aktivität, die damit einhergeht und so weiter. Also in diesem Zusammenhang ist das zu verstehen mit Ermächtigung. Und es ist hier eben so zu verstehen, dass wenn man hier auf Shinrisi praktiziert, Manis rezitiert, dass man hier dann quasi eine Verbindung mit sämtlichen Buddhas eingeht, dahingehend, dass hier die segensreiche Unterstützung sämtlicher Buddhas im Zusammenhang mit Mitgefühl einhergeht. Und wenn wir uns das anschauen, Shinrisi hier als Verkörperung des Mitgefühls aller Buddhas. Er hat eben dieses Mitgefühl. Mitgefühl ist sein Charakteristikum und das ist hier sozusagen die Ursache. Einerseits die Mitgefühl und der Wunsch, segensreiche Unterstützung zuteil werden zu lassen. Also von ihm geht das in der Form aus. Aber auf der anderen Seite, bei uns braucht es dann eben auch noch die entsprechende Bedingung. Es muss sein wie Haken und Öse. Also auf der anderen Seite braucht es die Bedingung von unserer Seite, sich darauf einzulassen. Das heißt, dass man hier die entsprechenden Gebete an Shinresi richtet. Das ist nicht so wie ein Schöpfergott, ein Schaffer, der einfach alles Mögliche tut, der Ursprung von allem ist, sondern es ist eine Frage von Ursachen und Bedingungen. Das ist auf der einen Seite eben die Ursache, dass wir ein Bodhisattva haben mit dieser entsprechenden segensreichen Unterstützung, mit der Fähigkeit, Segen zuteil werden zu lassen. Und auf der anderen Seite braucht es dann eben jemanden, der diese segensreiche Unterstützung erbittet und damit die segensreiche Unterstützung auch verursacht, dass es stattfinden kann. Also müssen Ursache und Bedingungen zusammenkommen. Und die Sache ist eben, dass sämtliche Buddhas hier Wege des Strebens praktiziert haben, dass wer immer sie sieht, wer immer von ihnen hört, wer immer sich ihrer erinnert oder in Berührung mit ihnen kommt, dass hier hauptsächlich diese vier, dass eben ihre segensreiche Unterstützung diesen zuteil werden möge. Das heißt, dass man entweder dann zum Beispiel, wenn man sich zum eigenen Wohl an die Buddhas ausrichtet oder eben zum Wohl einer anderen Person, wie das hier in der Frage war, man sich dann zum Beispiel in die Gegenwart einer entsprechenden Buddha-Statue begibt und dann vor dieser Buddha-Statue zu dem entsprechenden Buddha-Aspekt Gebete richtet, stellt man dann sozusagen eine Verbindung her, die dann ermöglicht, dass die segensreiche Unterstützung entweder einem selbst oder dem anderen zuteil wird. Man erinnert sich dann sozusagen in Gegenwart dieses Buddhas beziehungsweise begegnet der Buddha-Statue, die den Buddha-Aspekt symbolisiert und stellt damit eine Verbindung von Ursache und Wirkung her in dieser Form. Und die Buddhas unterscheiden da ja nicht, ob man sich selbst dran richtet oder jemand anders das für einen macht. Also das, eine Verbindung wurde dann in diesem Fall ja hergestellt. Und ja, oder man rezitiert das Mantra, da ist ja auch der Name des Buddha-Aspektes dann mit verbunden. Also wenn man, war auch die Rede davon, wenn man den hört und dergleichen. Das sind also die verschiedenen Arten und Weisen, wie man sich dann eben so ausrichten kann und dann entweder für einen selbst oder für andere eine Verbindung zu dem Buddha herstellt im Sinne von Ursache und Wirkung, von Bedingungen schafft. Oder zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Mantra Om Mani Padme Hum, das eben aufgrund der entsprechenden Verpflichtungen, Ausrichtungen von Shinresi dann mit der Kapazität eben verbunden ist, mit der Fähigkeit verbunden ist, hier seine segensreiche Unterstützung zu bewirken. Man sich dann eben ausrichtet, beziehungsweise auch dann bei den anderen Buddhas entsprechend die anderen Mantren, wie zum Beispiel dann Om Amitabha Shri bei Amitabha und dergleichen, man sich hier eben ausrichtet, das rezitiert, dabei eben den Wesen, dem man helfen möchte, im Geist hält und damit eben eine entsprechende Verbindung herstellt und einen Nutzen eben für die anderen Wesen in Form von einer segensreichen Unterstützung, die man dann für sie ermöglicht, herstellt. Und das ist also der eine Aspekt, dass hier eben dadurch, dass man eine Ursachen- und Bedingungenverbindung herstellt, indem man auf einen bestimmten Buddha-Aspekt praktiziert, damit ermöglicht, dass hier der andere in Verbindung kommt mit der segensreichen Unterstützung dieses Buddha-Aspekts. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt dabei, so wie eben auch in Hindu-Traditionen, anderen Traditionen Mantren verwendet werden, weil eine bestimmte spirituelle Kraft damit einhergeht. So ist es natürlich auch mit den entsprechenden Mantren hier. So ist also auch die segensreiche Unterstützung, die durch das Rezitieren des Mantra an sich einhergeht, etwas, womit wir dann in begrenzter Weise eben auch in der Lage sind, den anderen eine segensreiche Unterstützung zukommen zu lassen, aufgrund der Kraft, die mit dem Mantra an sich einhergeht. Und bei Om Mani Padme Hum ist natürlich jetzt, wie bekannt, der Hauptfokus das Entwickeln von Mitgefühl. Es gibt Mantren mit ganz unterschiedlichen Ausformungen. Es gibt eben auch welche, bei der es darum geht, irgendwelche kraftvollen Resultate hervorzubringen. Dann es gibt Mantren, bei denen man sich zum Beispiel im Fall von Sanjay Menla, Medizinbuddha, sich darauf ausrichtet, Medizin, Erkrankungen zu heilen und so weiter. So hat also jedes Mantra eigentlich seine entsprechende Wirkung, die damit einhergeht. Und Mitgefühl, das ist tatsächlich etwas, darum, das ist ja das Thema für uns jetzt mit diesem Kurs, wenn wir uns ausrichten eben auf Chenrezig-Praxis, Avalokiteshvara-Praxis hier. Mitgefühl ist etwas, was etwas sehr besonders Gutes ist, denn Mitgefühl ist tatsächlich das Gegenmittel gegen sämtliche leidbringende Geistestrübungen. Also Mitgefühl ist das Entwickeln von Mitgefühl hilft als Gegenmittel gegen sämtliche leidbringende Geistestrübung, die es zu entfernen gilt, und dementsprechend etwas besonders Gutes, aber auch etwas, was nicht einfach zu entwickeln ist, nicht einfach hervorzubringen ist. Und dementsprechend eine ganz tolle Gelegenheit hier, sich eben der Praxis von Shinrezig verbunden mit der Ansammlung von Om Mani Padme Hum zu widmen, denn mit der auf Shinrezig zu praktizieren, mit der Rezitation von Om Mani Padme Hum verbunden mit dem Wunsch, Mitgefühl hervorzubringen. Das ist eine Methode, mit der es eben sehr schnell möglich ist, Mitgefühl zu entwickeln. Und die Mantren, ob das jetzt Om Mani Padme Hum ist, ob es jetzt Om Adapatsanadi von Manjushri oder Om Tade Tutade Ture Soha bei Tara ist, all diese Mantren werden jetzt zwar in tibetischen Zeichen geschrieben aktuell, aber es sind natürlich Sanskrit-Mantren, also es ist indische Sprache. Und jetzt schlägt Treva Lama vor, dass wir kurz nach nebenan gehen, ein bisschen was essen, uns stärken und dann wieder zurückkommen und Om Mani Padme Hum rezitieren. Die Praxis machen.
Eine kurze Sache, eine Frage. Es ging um diese Person, wovon ich meine, dass es ja im Moment nicht in der Lage ist, um sich irgendwie mit dieser Sache zu beschäftigen. Das heißt also, er ist eigentlich von anderen abhängig, die das für ihn tun. Und ist aber auch nicht mal in der Lage, die zu fragen, das für ihn zu tun, weil er nicht einsieht, dass es nötig ist.
Da.
Ja? Ist das so? Weil auf der anderen Seite habe ich so gehört, man kann an seiner Situation was ändern, aber er ist es offensichtlich nicht ganz. Man kann also wünschen, dass sich was ändert für ihn.
Ja, ja, das ist richtig, wie du sagst, ja. Und es hängt auch ein bisschen von Situationen ab, von den Beziehungen, die man hat. Und wenn du jetzt meinst, zum Beispiel für ihn das zu praktizieren, dann hängt es auch ein bisschen von eurer Beziehung ab. Es kann dann unterschiedlich sein. Also wenn zum Beispiel die Beziehung so ist, dass du denkst, dass er es als positiv empfindet, wenn du es in seiner Gegenwart tust, dann kann es gut sein, es in seiner Gegenwart für ihn zu praktizieren, einfach weil es ihm das Gefühl gibt, dass da was passiert und er vielleicht auf seiner Ebene da Vertrauen dafür entsteht. Aber davon unabhängig ist es eigentlich von der Praxis an her, ist es völlig unabhängig davon, ob man das in seiner Gegenwart tut oder woanders. Kann auch sein, dass er das als negativ empfindet, wenn er das mitbekommt. Ja, also das hängt einfach von der Situation ab. Aber von der Praxis an sich macht es eben keinen Unterschied, ob du das jetzt bei ihm räumlich nah zu ihm machst oder anders. Und Treva Lama möchte dann in dem Zusammenhang eben, wenn es darum geht, ob da die Nähe, physische Nähe eben notwendig ist oder nicht, eine kurze Geschichte erzählen. Er weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Manchmal ist es gut, solche Geschichten zu erzählen. Manchmal entsteht dadurch ein bisschen Zweifel, wenn man diese Geschichten hört, aber das hängt eben davon ab. In Sikkim, da gibt es eben ein altes Kloster, das Ralung-Kloster, das jetzt Gyaltsa Rinpoches Kloster ist. Aber das ist eigentlich ein altes Kloster, das zurückgeht auf Karmapa Wangchuk Dorje. Also den 9. Karmapa Wangchuk Dorje. Das Ralung-Kloster. Und die Mönche des Ralung-Klosters wandten sich eben dann damals an Zurpo und baten ihn eben dort ein Rapne durchzuführen, eine Segnung des Klosters durchzuführen. Und es kam dann aber leider nicht dazu. Später zur Zeit von Kachab Dorje, dem 15. Karmapa, wurde der 15. Karmapa gebeten, das Rapne durchzuführen. Und er sagte den Mönchen eben, dass er das tun würde, dass sie sich auf das Rapne vorbereiten sollten. Er gab ihnen einen genauen Monat und Tag, an dem er das Rapne durchführen wird, und sie sollten eben das Kloster dafür herrichten. Und als der Tag dann kam, dann machte Kachab Dorje eben dieses Rapne, diese Segnung des Klosters, aber von Zurpo her. Er blieb in Zurpo. Und was eben dann beobachtet werden konnte dort in Ralung, war, dass zu der Zeit eben dann, so wie Schnee herabfällt, Gerstenkörner herabfielen. Also heute wird ja meistens für das Segnen Reis verwendet, aber eigentlich früher war das Normale in Tibet, dass man hier für Gerste verwendet hat. Und dann fielen eben diese, ihr kennt es ja bei diesen Segnungen, wo dann Reis bzw. Gerste gestreut wird. Und diese Körner fielen dann herab, regneten dann herab auf das Kloster Ralung, und die kann man sich auch heute noch anschauen. Die werden also teilweise, werden die aufbewahrt im Ralung-Kloster beziehungsweise auch in größeren Zentren, buddhistischen Klöstern, werden eben von diesen Gerstenkörnern noch welche aufbewahrt. Das ist jetzt, geht nicht darum, hier was Schlechtes zu sagen oder so Fehler aufzuzeigen. Es geht eben darum einfach, es ist so, wenn man so etwas sagt, dann ist es oft so, dass bei manchen Leuten das dann als komisch empfunden wird. Sie halten diese Geschichten für sehr komisch, und dann entsteht irgendwie ein bisschen Zweifel, und es ist auch gar nicht so gut, dann solche Geschichten zu erzählen, weil dadurch eben auch Zweifel gesät wird, und dann ist es eigentlich besser, man sagt sowas nicht und sammelt dadurch nicht Karma an, indem man das erzählt. Das sind einfach hier, es geht um das, eben das verstehen zu können, ist auch eine Form von Qualität, dass man schon ein Gefühl dafür hat, das nachvollziehen zu können.
Und eine Sache noch, jetzt passiert auch das Gegenteilige, also tibetische Menschen haben oft glauben das sofort. Mhm. Aber sie haben dann zum Beispiel Zweifel, wenn die Segnung durchgeführt wird und es erscheinen zum Beispiel keine Gerstenkörner am Himmel. Das ist dann keine
Doch, Chokyang Duk, da Pippa Kashe, da die Lokyo Denjabo, da Katuk. Man kann auch andere Sachen beobachten, zum Beispiel an den Stellen, an denen Milarepa praktiziert hat. Dort findet man eben auch dann Fußabdrücke oder Abdrücke seines Kopfes oder dergleichen im Stein. Wenn man das vergleicht, das ist keine wilde Geschichte bei Katja Dorje, wenn ein bisschen Gerste herabregnet. Es gibt da auch noch andere Sachen, da gibt es eben dann nichts, was vielleicht zurückbleibt direkt, wo man irgendwelche Illusionen oder irgendwelche Erscheinungen wahrgenommen hat. Da gibt es eben keine physischen Rückstände, wie jetzt bei den Abdrücken oder bei den Gerstenkörnern. Aber hier hat man tatsächlich etwas, was man sehen, was man anfassen kann.
Ja. Oh, ja.
Und es gibt hier eben verschiedene Arten von Kapazität, von Fähigkeit, die mit Dingen einhergeht. Da gibt es einerseits eben die Kapazität, Fähigkeit, die mit Mantren einhergeht, die von Samadhi-Fähigkeit, also vertiefenden Meditationszuständen einhergeht. Und es gibt die Fähigkeiten, die einhergehen mit der Substanz. Und wenn wir hier jetzt das anschauen, im Falle von Kachab Dorje, das ist eben hier eine Fähigkeit von Samadhi-Fähigkeit, die damit einhergeht, beziehungsweise bei Milarepa auch mit den Fußabdrücken. Das ist eben eine Qualität, die einhergeht mit Samadhi-Fähigkeit. Im Fall von Milarepa, wie er ja erwähnt hatte, heute Morgen hat er 35 Menschen getötet durch seine Meditationsfertigkeiten, die er erlangt hatte, und das ging eben zurück auf Mantren. Das war also die Fähigkeit von Mantren, die ihm erlaubte, hier 35 Menschen zu töten. Und dann die Fähigkeit, die Kapazität, die in Materie steckt, in Substanz steckt, das kennen wir ja alle bestens eben aus unserer Neuzeit mit eben Atombomben oder den Atomkraft beziehungsweise anderen Substanzen, wie zum Beispiel medizinische Substanzen, die Kraft, die dort drin steckt. Die Fähigkeit, eben den ganzen Globus auszulöschen, aufgrund von zum Beispiel Atombomben, das ist ja die Kraft einfach, die in den Elementen, in den Substanzen steckt. Und das ist eben der Zweck, warum man dann hier sitzt und eben mit der Mala seine Mani-Mantras macht, eben mit der Ausrichtung, dass man Mitgefühl entwickeln möchte, dann eben die Fähigkeit damit einhergeht, auch all diese Hindernisse, die verhindern, dass man in der Lage ist, Mitgefühl zu entwickeln, aus dem Weg geräumt werden und man tatsächlich Mitgefühl schnell entwickeln kann. So, jetzt haben wir alle die Fähigkeit, jetzt Mani-Mantren zu rezitieren. Und vorher gehen wir noch rüber, essen was.
Oh, yeah.
Jesus.
다소 가져야 돼. 제가 인정이니 진짜. 대치고. 그것도 강조나 저런 것 같은데.
Nochmal den wesentlichen Teil jetzt für die Meditation eben auf Seite 12 oben ab Dak Sok lesen wir nochmal auf Deutsch. Über den Köpfen von mir und allen Wesen des Universums entsteht auf weißem Lotus und Mond aus einem Shri der edle höchste Chenrezi, leuchtend weiß und fünffarbiges Licht ausstrahlend. Es ist wunderschön, lächelt und schaut mit mitfühlenden Augen. Die beiden ersten seiner vier Hände sind in Gebetsmudra aneinander gelegt. Die beiden anderen halten Kristallmala und weißen Lotus. Seide und Juwelen schmücken ihn. Das Fell eines Rehes bedeckt seine Schultern und der Buddha grenzenloses Licht krönt seinen Kopf. Mit gekreuzten Beinen sitzt er in Vajra-Haltung, eine makellose Mondscheibe aufrecht hinter dem Rücken. Er vereinigt in sich die Essenz aller Quellen der Zuflucht.
Yeah.
Wir lesen nochmal auf Deutsch ab Zeile 24 in der Mitte, der Tar Tzechik. Nachdem wir so mit gesammeltem Geist gebetet haben, strömen Lichtstrahlen aus dem Körper des Edlen und reinigen unreine karmische Erscheinungen und verwirrte Wahrnehmung. Die äußere Welt wird das Land wahrer Freude. Körper, Rede und Geist aller in ihr lebenden Wesen werden zu Körper, Rede und Geist des mächtigen Chenresi. Erscheinungen, Klang und Bewusstheit werden untrennbar von der Leerheit. Und die Vorstellung eben von Chenresis Körper ist der Gestalt, dass wir vorher meditiert haben, dass Chenresis Körper die ganze Welt ausfüllt, und dementsprechend ist Chenresis Körper eben auch nicht, also dass die ganze Welt Erscheinung Chenresis Manifestation ist. Und dementsprechend stellen wir uns eben auch nicht vor, dass der Körper ganz klein ist, sondern die ganze Welt ausfüllt. Und hier eben gehen wir der Frage nach, der Körper, also der Geist, der jetzt meditiert, und der Geist, der vorher allen möglichen Gedanken nachgeht, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und wenn wir eben genau nachschauen, da wo eben früher verschiedene Dinge, wo wir uns erinnern an frühere Dinge, die, wo einfach bestimmte Prozesse im Geist ablaufen, abgesehen davon, dass da jetzt die Erinnerung daran da ist, ist da nichts mehr von Substanz, da ist sein Wesen nach leer, sein Eigenwesen nach leer. Und hier ist eben die Rede von der Einheit von Kenntnis und Leerheit. So ist es eben so, dass einerseits das Eigenwesen leer ist, also da nichts überbleibt von früheren Erinnerungen, von früheren Dingen, an die man sich erinnert, aber gleichzeitig auch, dass die Bewusstheit jetzt in der Meditation und früher im Inneren an frühere Ereignisse, dass da gleichzeitig Kenntnis weiterhin vorhanden ist. Also dass der Geist seinem Eigenwesen nach leer ist, aber dennoch Kenntnis stattfindet. Das ist eben eine Beschreibung des letztendlichen Zustandes, und in dem gelingt es uns eben nicht zu verweilen, und weil es uns nicht gelingt, darin zu verweilen, entstehen eben alle möglichen Formen von Vorstellungen, von leidbringenden Geistestrübungen, und dementsprechend erfolgt daraufhin eben Leid, und das ist eben ein Grund, Mitgefühl zu entwickeln für alle Wesen, denen es genauso geht.
Deus salve, Pai, Senhor. Yeah.